Also ganz in dem Sinne von dem Vortrag letztes Jahr, wie funktioniert ChatGPT ganz genau, ist quasi das heute das Thema, wie funktioniert denn die API ganz genau? Also wie können wir programmatisch jetzt aus LLMs Daten herausbekommen, beziehungsweise Anfragen hineinstecken und auch mit Strukturdaten das machen und wie können wir das in Programme integrieren? Ich habe dabei versucht, auf Einfachheit zu achten. Das heißt, wir benutzen nicht die wildesten Frameworks, die wildesten Frontends, sondern wir bleiben so basismäßig, also einfach wie möglich dabei. Und das machen wir, indem wir ein lokales Sprachmodell installieren und dazu eine Inference Engine, die uns eben Sprachmodelle auf unserer eigenen Maschine ausführt, installieren. Das ist Ollama. Ollama ist ein Framework für Llama CPP und das macht es möglich, dass wir gar keine GPU brauchen. Das würde auf einem Raspberry Pi laufen. Es läuft aber jetzt hier auf meinem Notebook. Und dann brauchen wir noch ein Large Language Model. Dann downloaden wir das Large Language Model und ich habe noch eine Reihe von Übungsskripten angefertigt, die alle klonen können, um das zu reproduzieren, was ich hier mache. Und die Folien, ich stelle die bereit, aber die bieten jetzt nicht viel Inhalt, weil wir schalten nämlich gleich um in die Entwicklungsumgebung. Was wir dann machen werden, ist, wir machen ein Übersetzungstool, wir machen einen Textklassifikator, einen emotionalen Chatbot und spezifisches domänenspezifisches Wissen. Wir gehen ein bisschen an die Wikipedia ran. Und wenn Zeit ist, machen wir auch noch ein bisschen Bilderkennung. Ja. Und das heißt, wenn ihr wollt, holt ihr jetzt euer Notebook raus und versucht das, was ich hier mache, nachzuvollziehen. Ist natürlich blöd, irgendwas zu machen und gleichzeitig zuzuhören. Ihr könnt auch einfach zuhören und euch das angucken. Ist natürlich nicht so spannend. Ist ein bisschen als Workshop gedacht gewesen und ich glaube, wir kriegen das auch in der Zeit hin, das zu machen. Und das sind quasi die Schritte, die wir ausführen, um das lokale Sprachmodell zu bekommen. Und dann gibt es noch ein Git-Repository, wo ihr die Übungsskripte rausklonen könnt. Die kriegt ihr ganz einfach. Geht auf GitHub, gibt da einen Orbiter, das ist mein Nickname. Und da ist dann eine Kachel, die ist gepinnt, die heißt LLM Rack Cheat Sheet. Ja? Nehmt euch die Cheat Sheet und dann könnt ihr das hier nachvollziehen. Also, olama.com. Ja, einfach olama.com eingeben. Dann auf Download gehen. Dann nehmt ihr euch den Client. Je nachdem, was ihr für einen Rechner habt, könnte sein, dass ihr einen Linux-Rechner habt. Und ich habe jetzt hier einen Mac. Ne? Das ist ein bisschen blöd natürlich. Und alles, was ich dann von Olama bekomme, ist hier oben dieses kleine Ding. Und es macht nicht mehr, es ist nicht wirklich ein Frontend. Sondern was man da hat, ist dann eine Kommandozeile. Da kann man zum Beispiel sowas machen, Ollama ls. Ja, dann kriege ich die Modelle angezeigt, die ich dann lokal installiert habe. Und da kann man sich einfach eins schnappen, zum Beispiel hier das, macht Run und dann der Name des Modells. Und das müsst ihr auch machen, dann wird das Modell automatisch runtergeladen. Das sind dann nur 2 GB. Wenn das natürlich jetzt 50 Leute gleichzeitig machen, dann gucken wir mal, was das Netz hier so kann. Aber ich sehe gar nicht, dass das irgendeiner macht hier. Ihr seid schon durch, oder? Wollt ihr gar nicht jetzt ausprobieren. Also wie auch immer, wenn nur Run schreibt, wird das nichts. Ollama Run. Ja, dann kriegt man einen Prompt. Ne? Und dann kann man sagen, hallo. Und dann kriegt man vom LLM eine Antwort. Ja, was soll ich sagen? Ist Linux toll? Ja, und dann kriege ich halt das, was man gewohnt ist bei ChatGPT. Das Ding fängt an, ganz schön viel zu reden. Eben auf der Kommandozeile. Das ist jetzt eben mein lokales ChatGPT und das ist ein Winz-Modell. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Diese Llama CPP-Modelle, 3 Milliarden Attribute. ChatGPT 3.5 hat 175 Milliarden Attribute. Es gibt allerdings jetzt auch welche wie V4 von Microsoft, das auch eine anständige Open Source Lizenz hat, das wirklich richtig gut ist und auch ChatGPT 3.5 schlägt. Und natürlich wollen wir nicht ChatGPT 3.5 schlagen, sondern alle möglichen anderen Modelle. Und das geht hier hin bis zu den allergrößten Modellen. Wenn man einen Rechner hat, der es ausführen kann, kann man das lokal machen. Ja. Wenn man mehrere Zeilen eingeben will, ist es ein bisschen komisch. 3 doppelte Anführungsstreichen, ja. Und dann kann man hier zum Beispiel eine Logdatei reinkopieren, komplett, ja. Und wenn man wieder 3 Anführungszeichen oben macht, dann ist die Eingabe von leeren Zeilen beendet. Aber so kann man wirklich ziemlich gut alles, was man so lokal hat, mit Sprachmodellen bearbeiten. Und es bleibt dann auch lokal. Ne? Es geht nicht übers Netz, es ist nur auf dem eigenen Rechner gewesen. Jetzt haben wir also ein Sprachmodell. Na? Ihr müsst also entweder Olama Run oder Pull, um es nur zu laden, Pull machen und dann den Namen des Modells, und das war Llama 3.2. Das verwenden wir auch in dem Beispiel. Es pullt jetzt nicht wirklich, sondern es guckt nur, ob es frisch ist und lädt es nicht neu runter. Gehen wir. GitHub Orbitor ist hier mein Nickname und dann ist hier rechts die Kachel LLM Rack Cheat Cheat. Ja, das klont ihr euch. Und dann kriegt ihr das Gleiche, was ich euch jetzt hier vorführe. Habt ihr das LLM Rack Cheat Cheat? Und das erste Beispiel, das ich vorführen möchte, ist das Primitivste, was man jetzt machen kann, um mit der API zu sprechen. Und die API von Olama ist die gleiche wie von OpenAI. Also alle Beispiele, die wir jetzt hier gegen Olama machen, ist genau das Gleiche, was man gegen die OpenAI-Schnittstellen machen kann, nur dass man dann eben keinen Schlüssel braucht und nichts bezahlen muss. Ne? Und wir benutzen auch kein Framework oder so, wir machen einfach ein Curl-Kommando und dann können wir das einfach reinklatschen und kriegen hier so eine lange Liste von JSON-Objekten. Und diese lange Liste von JSON-Objekten sind die einzelnen Tokens, die aus dem Tokens-Prim rauskommen würden, wäre das ein Chat-Frontend, das Token für Token den Chat aufbaut. Also na, wir fischen uns das hier raus. Gibt's Index 0, Delta, Role Assistant, Content, I am just a, und so weiter. Computer, Program, ja, und so weiter und so weiter. Das ist natürlich alles so ein bisschen blöd, wenn wir das jetzt programmatisch abrufen wollen. Es ist nur, um zu verstehen, wie funktionieren denn eigentlich diese Chat-Endpoints. Denn wir brauchen das vielleicht, wenn wir selber so ein Endpoint mal bauen wollen. Warum wollen wir denn selber so ein Endpoint bauen? Weil, wenn wir einen sogenannten RAG-Proxy bauen, ja, RAG steht für Retrieval Augmented Generation, dann schleifen wir zwischen das LLM und unserem Client noch ein Element in der Mitte, das Datenanreicherungen macht, zum Beispiel aus Daten, die wir lokal vorliegen haben. Und das ist eigentlich der Sinn der Sache, wo wir heute ankommen wollen, dass wir zeigen können, wir machen das mit eigenen Daten, beziehungsweise die eigenen Daten sind dann Open Data. Das sind Daten, die wir uns besorgen, von denen wir glauben, dass sie uns hilft und die man sich frei besorgen kann. Das nächste Beispiel ist jetzt hier genau das Gleiche, nur ein kleiner Unterschied. Ne? Wer hat es gesehen? Haben wir es nicht markiert? Ein Wort ändert sich. Stream gleich false. Ne? Wenn man das jetzt hier auf die Konsole haut, dann kriegt man das da. Und wenn man da das etwas schöner sehen will, dann macht man einen Pretty Print von JSON, indem ich es nochmal durch einen Python pipe. Ja. Und dann sehen wir, wie die Antwort aussieht. Also wir haben ja ein JSON-Objekt, in dem es wieder eine Message gibt. Und in dieser Message gibt es einen Typ, nämlich Assistant. Das heißt, hier ist die Antwort. Die hat einen Content und das ist der String, der im Content halt rauskommt. Ja, so gehen wir programmatisch gegen das Frontend. Und wenn wir das jetzt nicht mit einem Curl-Kommando machen wollen, sondern mit einem Python-Programm, dann sieht das so aus. Also es ist im Prinzip genau das Gleiche wie ein Curl-Kommando, nur eben in Python programmiert. Ja, und dann kommt das Gleiche raus. Ja, ich habe es gerade ausgeführt. Jetzt gibt es Frameworks, die einem das Ganze ein bisschen einfacher machen, weil wenn wir jetzt nur Python-only Standard-Libraries nehmen, dann müssen wir doch sehr viel da ausformulieren, um so einen HTTP-Request zu machen. Deswegen gibt es diese Library namens LangChain. Ja, dann hat dieser LangChain einen speziellen Olama-Adapter, der dann uns ermöglicht, dass wir hier ein bisschen weniger schreiben müssen an Codemenge und das liefert uns dann nicht das ganze JSON, sondern eben nur die Antwort. Ja, the response content ist dann genau dieser Satz, den wir schon kennen. I'm just a computer program, so I don't have feelings or emotions, was auch immer das da schreibt. Ja, also das sind jetzt die Basismethoden, um da dran zu gehen. Können jetzt sagen, wie ist das denn jetzt, wenn wir systematisch Daten auswerten wollen? Also nicht nur so ein String, sondern wir haben eine systematische Antwort. Alles gut? Was können wir machen?
Wer hat denn ein Netzteil dran?
Ich habe kein Netzteil. Wir brummen heute nicht. Ich habe kein Netzteil dran.
Mörder, ich das.
Ja, aber ich mache das nicht. Weil letztes Mal hatte ich ein Netzteil dran und noch ein Raspi dran und das war einfach desaströs. Aber heute habe ich wirklich alles weggelassen.
Die Kamera von deinem Handy ist Funk oder?
Das ist Funk, ja.
Du meinst die Porn? Könntest du die mal da hinstellen? Oben in der Post, die ihr kriegt.
Okay, der Batterien hat sich spendet, weil er noch.
Für extra. Hat denn schon jemand jetzt 2 GB runtergeladen? Yay! Au, es funktioniert. Sehr gut.
Könnten wir kurz den HDMI-Kanal tauschen?
Ah, oh, genau. Oh.
Ja.
Ansonsten ist halt die Aufnahme. Ich habe ja eine.
So? Dann geht man ganz daran so weiter, das hier.
Ja, wir merken, wir wissen das. Das bin wir. Bis entschuldigt die Unterbrechung.
Wenn wir also programmatisch die Ausgaben auswerten wollen. Und wir haben ja oft bei den Sprachmodellen den Effekt, dass das sehr ausdrucksstark ist. Das redet sehr viel, bis es dann sagt, hier ist das Ergebnis. Ich habe was für dich gemacht und hier kannst du es jetzt benutzen. Ja? Wir wollen also jetzt nur ein bestimmtes Ergebnis separieren. Dann ist es ein toller Trick, indem man sagt, mache mir doch die Antwort als JSON. Ja? Und deswegen habe ich jetzt hier so einen Satz. Translate the user sentence to German ist jetzt der Systemprompt. Write your answer as JSON. Ja? Content, I love programming.
Jetzt machen wir das hier nochmal mit. Was, warum, was mache ich falsch? Weiß ich auch nicht. Machen wir mal so.
Also er hat tatsächlich jetzt hier im Content steht ein JSON drin. Er hat nicht irgendwas davor. Dieser Satz, ich liebe Programmieren, er hat dann als Value von einem Key namens German. Ja. Aber das wissen wir als Programmierer ja nicht, was er sich da einfallen lässt, um ein JSON-Objekt zu formulieren. Wir müssen irgendwie ihm genauer sagen, wie wir denn jetzt eigentlich das Ganze ausgedrückt haben wollen. Ja. Und da gibt es dann erstmal den nächsten Schritt, den wir gehen können, dass wir sagen, wir geben noch ein weiteres Attribut, nämlich FormatJSON. Und was dieses FormatJSON macht, ist, dass es dem Transformer sagt, der ja am Ende aus den Embeddings wieder Tokens berechnet, wo immer nur das wahrscheinlichste Token genommen wird, dass der Inferenzmechanismus dort einen regulären Ausdruck aktiviert und nur die Tokens zulässt, die durch den regulären Ausdruck als valide gekennzeichnet werden. Das ist jetzt generell mit dem Begriff JSON ausgedrückt. Das heißt, es wird jetzt ein regulärer Ausdruck gezogen, der sicherstellt, dass das Ergebnis tatsächlich JSON ist und nichts anderes als JSON. Warum? Warum hat diese Zeile nicht funktioniert? Ja, irgendwas ist kaputt gegangen. Also, jetzt haben wir eine Ausgabe, die ist immer noch JSON, ja, die hat aber jetzt hier einen Schlüssel EN mit Ich liebe Programmieren, was ja Käse ist, ja, dann nochmal DE, Ich liebe Programmieren, und das kann nicht so genau das sein, was ich will. Ich muss also sehr viel genauer ausdrücken können, wie ich denn jetzt das Ergebnis haben will, damit ich es programmatisch auswerten kann. Ja. Deswegen bin ich jetzt hier dazu übergegangen und mache jetzt Format, ja, und gebe da nicht nur an JSON, sondern ich gebe direkt das gesamte Schema des JSONs an und sage, ich habe hier Properties, ich möchte 4 verschiedene Properties haben, das soll in 4 verschiedene Sprachen übersetzen, und von diesen 4 hat er die Wahl, dass er 2 auf jeden Fall nimmt, bei den anderen kann das machen, wie er will. Ja. Jetzt weiß ich auch, worum es nicht geht.
Also, wenn wir das dann nochmal.
Also, das Ergebnis ist, ich kriege ein JSON, das genau die Keywords hat, die ich vorgegeben habe, nämlich Englisch, Spanisch, Italien. Eins hat er unterschlagen, aber das darf er. Ja, es muss auf jeden Fall German und Spanish nehmen. Das heißt, jetzt können wir genau definieren, wie die Outputs vom LLM sein dürfen. Das heißt, wir können es programmatisch irgendwo unterbringen und können das dann abfragen und daraus Programme schreiben. Ja, also jetzt genau das Gleiche, eben nicht als Curl, sondern als Python-Programm. Nun kann man es gleich auswerten, dann haben wir dann ein schönes JSON-Objekt stehen, German, Italian, Spanish. Und genau das Gleiche nochmal mit LangChain. Ja, es kommt gleich raus, aber es ist halt ein Framework, das wir benutzt haben. Ich persönlich stehe inzwischen auf Kriegsfuß mit LangChain, weil die ständig ihre API ändern. und jetzt können wir das mal benutzen, um daraus mal was zu machen. Wir machen einen Mood-Classifier und damit klären wir schon mal gleich, ob jetzt künstliche Intelligenz Gefühle haben kann. Ja, also ich sage, du bist ein Mood-Classifier. Ich habe das letztens noch auf Englisch den Vortrag gemacht, deswegen sind auch alle Beispiele jetzt hier. Und jetzt sollen wir die 3 Sätze, die ich hier habe, klassifizieren und eine entsprechende Stimmung rausbringen. Also sagt, I love programming is happy, I hate programming is angry, and I found the solution heißt, I'm surprised. Wie macht man das? Ja, ich habe hier im Classifier, gebe ich ein Format vor, das JSON hat jetzt nicht nur ein Attribut, das Mood heißt. Ja, gibt also jetzt Mood, ist das Attribut, das ich auslese. Das Ergebnis davon ist ein Enum. Ja, also ich habe nur 1 von 3 Literalen, das ich überhaupt akzeptiere. Das bedeutet, das LLM hat nicht die Wahl, da irgendwas reinzuschreiben, was es empfindet. Ich habe also jetzt systematisch einen Classifier, der mir tatsächlich sagt, ich kann ein Problem lösen mit einem Sprachmodell und es ist im Programm anständig eingebunden, weil ich es in ein Formalismus, nämlich hier in einen regulären Ausdruck gepackt habe, und kann damit irgendein Problem lösen. Und ich löse damit natürlich eins, das ein bisschen Show-Effekt hat. Also ich nehme jetzt hier diesen Mood Dialog with Emotions, heißt das. Das heißt hier, das Programm, das den Classifier macht, ist gleich geblieben. Nur sage ich, die Chat-Antwort, ja, die jetzt das Ding mir gibt, also es gibt mir auf diese Aussagen, I love programming, I hate programming und so, tatsächlich eine Chat-Antwort, wird konfiguriert durch einen Systemprompt, der ihm nochmal sagt, wie es denn auf bestimmte Emotionen reagieren soll. Ja, das sind alles Vorübungen, bis wir wirklich an echte Daten rangehen. Ja, also wenn ich happy bin, ja, dann in the most positive way reflektieren, surprised, have extreme positive expectations und angry, also destroy the source of anger. Ja, das heißt, wir machen jetzt hier in 2 Schritten gehen wir hin. Erst machen wir hier ein Mood Classifier, also wir tun wieder klassifizieren, wählen dann den Prompt aus, den wir in den Systemprompt machen und lassen uns dann die Antwort geben mit der Anweisung, ups, you are a very emotional assistant, which makes short answers. Und was kommt dann raus? Das dauert jetzt ein bisschen länger, weil er jeweils immer nochmal den Classifier aufrufen muss. Da steht dann, I love programming, oh my code, I'm so excited. Ja, I hate programming, let's take a deep breath. I lost all my data. Calm down. Und so weiter. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wie wir das tatsächlich anwenden. Es ist jetzt ein bisschen unsinnig, aber es ist quasi ein schönes Template, damit man damit selber was bauen kann. Ne? Also dafür ist das gedacht. Das ist ja ein Cheat-Sheet. Jetzt gehen wir hin und besorgen uns mal eine Datei. Und zwar bin ich jetzt zu Project Gutenberg hingegangen und nehme hier die Datei PG 3008. Ja, was ist das? Das ist das Jargon-File. Und wenn ihr es nicht kennt, einfach mal runterladen, durchlesen. Und wir benutzen das, um jetzt einen Mechanismus von Langchain zu nehmen. Und zwar dieses Langchain bietet uns auch Information Retrieval Mechanismen an. Was bedeutet das? Suchmaschinen. Ja, Suchmaschinen, eine Suchmaschine bauen. Steht ja auch hier als Vertreter von unserem Suchmaschinen-Yassi-Stand. Ich mache die Suchmaschine die ganze Zeit. Ja, jetzt haben wir hier zwei Zeilen, ist auch die Suchmaschine schon fertig. Wir laden also jetzt mit Langchain einen Text und dann haben wir einen Character-Text-Splitter. Das heißt, der zerlegt das in einzelne Chunks, die dann mindestens 512 Zeichen lang sind, sodass wir nicht ein gesamtes Dokument, das ist Jargon-File, wäre zu groß, um es in den Kontext eines LLM-Requests zu packen. Das ist eine große Datei. Wir wollen davon nur kleine Fragmente haben. Und wir splitten das jetzt hier und stopfen das Ganze, also diese Texte, die hier gesplittet wurden, in einen TF-IDF-Retriever. Das heißt, TF-IDF ist Term-Frequenz, Inverse Document Frequenz. Und das ist das Ranking, das Relevanzkriterium, das die Dokumente auswählt, wo die gesuchten Wörter die größte Frequenz haben, also wo sie am öftesten auftreten. Ein sehr einfaches, sehr schlichtes, gut funktionierendes Verfahren, bevor man anfängt, damit Humbug anzustellen. Aber wenn man Dokumente hat, die nicht dagegen getuned sind, kriegt man damit auch gute Ergebnisse. Es wird immer wieder propagiert, dass man doch einen Vektorindex machen soll. Der Vektorindex benutzt die Embeddings der Tokens. Damit habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, weil es im Deutschen irgendwie nicht so funktioniert wie im Englischen. Vielleicht ist es im Englischen eine gute Idee, aber da gibt es sehr viele Begriffe, die eine eigenständige Bedeutung haben. Mit deutschen zusammengesetzten Wörtern ist das so ein bisschen ein Problem, die gleiche Semantik da hineinzubringen. Und dann sind die Tokens auch noch eher aus dem Englischen entlehnt, sodass das Fragmentieren der deutschen Wörter in englische Tokens auch nochmal zusätzlich Verwirrung stiftet. Also ich empfehle für RAC im Deutschen nicht einen Vektorindex zu nehmen, sondern eine einfache Suchmaschine. Ja, funktioniert besser. So, was mache ich jetzt hier? Ich habe einen Prompt, der heißt What does Wombat mean? Ja, und ich lade die Datei. Ja, das geht natürlich nur, wenn ich da reinwechsle. Kontext. Nochmal, lade die Datei und möchte dann hier die ersten beiden Treffer haben. Ich glaube, ich habe zwei ausgewählt. Ja, hier zwei. Zwei Treffer, bitte. Und jetzt kriege ich hier so Textfragmente. Das hier ist der erste Fragment, das so unten ist das zweite Fragment. Und jetzt weiß ich, ich habe eine Suchmaschine gebaut, ich habe eine textgeladene Suchmaschine gebaut, ich kann Treffer laden, jetzt kann ich damit was machen. Ja? Denn ich sage wieder, ich nehme hier ein, das ist wieder der gleiche Code, nur, dass ich halt hingehe und wieder ein LLM nehme. In diesem Fall nehme ich jetzt 4.4. Das ist nämlich ein bisschen schlauer als das Llama 3.2. Das war zu blöd, den Kontext richtig zu interpretieren. Dem sage ich jetzt im Systemprompt, use the following text. Das ist immer die Frage, wie bringt man denn den Kontext, den man findet aus Suchmaschinen, so in das LLM, dass man dem LLM sagt, du sollst das verwenden, aber nur dann, wenn es Sinn macht, weil man, oft hat man Treffer, die nicht gut sind und die irritieren dann. Ja. Man kann auch in den eigentlichen Prompt, ja, also hier, wo die Question steht, da könnte man das auch reinbasteln. Nur meiner Erfahrung nach ist es noch schlechter für Prompts, die nicht von dem Kontext besser beantwortet werden. Sie macht, also wenn sie im Systemprompt stehen, funktioniert das besser. Ja, und wir machen zwei Antworten, und zwar machen wir eine Antwort ohne den Kontext, den setzen wir auf 0 und den anderen suchen wir aus der Suchmaschine raus. Guck mal, was jetzt rauskommt. Ja. Also without a Wombat ist ein Tier in Australien. Ja. Und mit dem Jargon-File ist es ein Akronym für Waste of Money, Brains and Time. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Lücke im Wissen des LLM geschlossen, indem wir eine Referenzdatei uns genommen haben, die ein bisschen mehr von dem Wissen hat, von dem wir wollen, dass das LLM das weiß. Wahrscheinlich hat das LLM das Jargon-File überall gesehen und kennt das auch. Benutzt es hier aber nicht, weil es denkt, es ist halt nicht so relevant. Ne? Und so kann man Open Data, das auch normalerweise in den LLMs vorhanden ist, nochmal boosten, indem man es nochmal in den Kontext reinpustet. Ja. Dann kann man hingehen und sagen, aus diesem ganzen Ding machen wir jetzt ein RAG-Proxy, Retrieval Augmented Generation, bedeutet, wir bauen hier einen Flask-Endpoint, der genau die gleiche API unterstützt, wie die, die wir jetzt gerade vom Client auch abfragen und da JSON rausholen und so, den bauen wir nach. Ja? Und benutzen aber die Datei, die wir vorher genommen haben, nämlich hier das Jargon-File. Und dann bieten wir da einen Endpunkt an. Jetzt haben wir einen Endpunkt, jetzt brauchen wir noch einen Client. Wo nehmen wir jetzt einen Client her? Also wir müssen jetzt mit dem Client dagegen gehen. Und das habe ich vorbereitet. Das befindet sich auch hier in diesem Repository. Gibt es ein Simple Shell Client. Das ist eine einzelne Python-Datei. Und die ist irgendwo in der Historie. So. Der kann ich sagen, gib bitte gegen folgende API, hier lokal gegen Port 8010. Und die macht optisch das genauso, als wäre es die Ulama-Client-API. Ja, und wenn ich jetzt sage, what is a Wombat, dann sollte das cool. Also nicht die richtige Antwort. muss ich mal gucken, warum das so ist. Also es sollte hier unten in dem Suchergebnis drin sein. Hier ist auch wieder Waste of Money, Brains and Time. Ja. Vielleicht habe ich wieder das falsche LLM genommen. Welches habe ich hier genommen? Phi-4 habe ich genommen. Das sollte eigentlich gehen. Ja. Also so ist das mit RAG-Proxys. Man kann sehr lange dran rumtunen, bis es genau das tut, was man eigentlich will. Aber das ist hier quasi die Idee. No. Jetzt können wir noch viel über verschiedene Open-Data-Quellen nachdenken. So viele habe ich aber nicht mehr. Wir haben jetzt hier noch Image Recognition. Für Image Recognition muss man die Client-API richtig bedienen, indem man da das Image so kodiert, dass es in den User-Request, in den Prompt reinpasst. Dafür habe ich dann zwei Beispiele gemacht. Und zwar benutze ich das richtige LLM. Ich benutze hier Gemma 3, 4b. Gemma 3 ist ein ganz neues Google LLM, das müsste mit der 4b schon in der kleinen Variante eine Bilderkennung drin hat. Und da kann man dann in den in den Prompt reinschreiben, was man denn jetzt will mit dem Bild. Explain what's in the image. Ja. Explain it. So, und wie funktioniert das? Jetzt gibt es hier eine dritte Option, die heißt Images. Und da kodiert man dann das Image als Base64 rein. Also hier oben wird das Image geladen. In diesem Fall habe ich hier folgendes Bild. Moment, wie haben wir das denn? Ja, das hier. Ach, ist das nicht schön? kann Bilderkennung das lesen? Ja, und das ist ja jetzt eine Anforderung. Ich will nicht irgendwie Hunde und Katzen erkennen. Wir sind ein bisschen weiter. Die können ganz schön viel. Ja, wenn ich hier Handschriften drin habe oder andere Sachen, ich möchte ja, dass ich da irgendwie ein Foto nehme von einer Aufgabe und das Ergebnis von der Bilderkennung kann mir die Aufgabe lösen. Das ist jetzt einfach nur ein Bild, das ich in meinem Vortrag von letztem Jahr drin hatte, ja, um mal irgendwas zu haben. Da habe ich erklärt, ein bisschen lineare Algebra sollte man können. Und das stoppen wir jetzt da rein. Also mal gucken, was passiert. Nix. Ah, ich weiß schon wieder, warum. Kannst du wirklich nicht lesen. Es denkt ein bisschen länger. Aber wir haben schon eine Ausgabe. Ich habe nicht aufgepasst. Also, das hier ist es. Ja, das ist jetzt nicht so besonders hübsch, ja, aber wir haben eine Summary in the image shows a specific example of calculating the product of two vectors and highlights the fundamental relationship between the dot product and the angle between the vectors. Ja, das ist es. Ja. Das hat es also richtig erkannt. Es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel das hier, dass diese Zahlen multipliziert werden. Das bin ich nicht so ganz sicher, ob das so 1 mal 4, ah doch, richtig, ja, ja. Also es kann diese Formel lesen und das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Level von Bilderkennung, als wir das jetzt kennen aus dem letzten Jahrzehnt, wo wir nur einfache, wo ist der Kopf, wo sind die Augen und dann vielleicht, was die Kameras jetzt können, so auslösen, wenn es nur lächelt und so. Wir sind hier wesentlich weiter. Also, und das ist ein 4B-Modell, ein ganz kleines, das eigentlich als Sprachmodell schon gut ist. Und es ist eben hier die Mischung aus Bilderkennung und Sprachmodell, weil ich kann im Sprachmodell eben gezielt Fragen gegenüber dem Bildinhalt stellen und da viel mehr rauskriegen, ja, weil das versteht, was auf dem Bild ist. Und zwar so gut, dass man sagen kann, das ist jetzt ein gelöstes Problem. Ja, und gelöste Probleme sind also, wenn man sowas abhaken kann, da kann man dann überlegen, was man so für Produkte entwickeln kann. Und eine Produktidee war, habe ich jetzt auf einer letzten Konferenz gehört und habe gedacht, dann implementiere ich das mal. Wenn ich jetzt so einen Verkaufskatalog machen will, ja, ich fotografiere meine ganzen Produkte und sage, von diesen Produkten möchte ich jetzt gleich eine strukturierte Ausgabe haben. Also wir machen jetzt nicht nur Bilderkennung, sondern wir machen aus der Bilderkennung auch schon wieder ein JSON-Output. Ja? Und diesen JSON-Output möchte ich vier Attribute haben, nämlich eine Description, eine Purpose-Beschreibung, eine Größe, was auch immer da jetzt bei rauskommt. Ich weiß es auch nicht. Es ist ein reines Experiment. Natürlich will ich die Dinger verkaufen, weil ich mache ja einen Katalog. Sollen wir einen Preis machen? Weiß auch nicht, was er sich dabei überlegt. Denn die Beispielbilder, die ich genommen habe, die sind alle so ein bisschen blöd. So wie zum Beispiel Skalarprodukt. Hier, sowas, ja, so. Das kennt man so, ne? Das wird jetzt zu einem Produktkatalog umgearbeitet, indem wir einfach einem Sprachmodell sagen, es soll das doch mal, dann durchgehen. So. Da haben wir als erstes Description Vintage Commodore 2000 Home Computer. Ja, Preis estimated $299. Man weiß es nicht. Dann haben wir, was haben wir denn da? A vibrant and fresh assortment of, was ist denn das? Ach, das sind die Früchte. $1. Ja, und so weiter. Also wenn ich jetzt, das ist ja nur ein Scherz, also ich mache das ja jetzt nicht wirklich, um da eine Schätzung von den Preisen zu machen, aber wenn ich bestimmte nachvollziehbare Eigenschaften habe, die man ablesen kann an dem Objekt, lasse ich doch die Bilderkennung mit diesen Anweisungen. Es versteht meine Anweisung und versteht, dass ich auch ein bestimmtes Format haben will, gleich strukturierte Daten erzeugen. Ja, das ist ja der Hammer. Sag ich mal so. Das war tatsächlich jetzt das letzte Beispiel aus der Programmierumgebung. Jetzt machen wir noch ein bisschen Theorie. Und zwar habe ich diese Systematik des Retrieval Augmented Generation auch nochmal auf Folien gepackt. Ich sage, ich habe normalerweise hier ein LLM, das ich durch Trainieren mit Wissen versehe. Das hat aber kein Spezialwissen, denn wenn ich Spezialwissen habe, dann muss das irgendwie wieder reinkommen und das mache ich, indem ich einen Index anlege, ja, und einen Vektorindex oder einen Fulltext-Index mache. Man kann das auch noch anreichern, man kann die Daten anreichern mit zum Beispiel mit einem Frage-Antwort-Spiel. Und dieser Index wird dann abgefragt aus dem Prompt. Also ich nehme den Prompt und suche damit. Ich habe die Option, einen Vektorindex zu nehmen oder einen Fulltext-Index. An der Stelle kann ich sehr viel an Tuning machen, ja, eine Suchmaschine so bauen, dass sie relevante und gute Ergebnisse bringt, ist eine ziemlich knifflige Sache und man kann sehr lange an den verschiedenen Ranking-Schrauben drehen, bis man die richtigen Dokumente bekommt. Das Ergebnis ist dann, dass ich hier im Retrieval dann einen Kontext habe und der Kontext kommt dann zusammen mit dem Prompt zum LLM und das liefert mir das Ergebnis. Das Ganze kann man dann modularisieren und sagen, diese ganze Maschinerie, das ist in dem Proxy drin, dann kapselt man so und dann hat man eben so zwischen Prompt und LLM ein Element dazwischen geschoben. Das ist so das, was man so Systematik denken kann. Das waren jetzt alle Beispiele, die ich heute mitgebracht habe. Mehr Open Data Quellen habe ich nicht anzapfen können in der Zeit, die mir noch blieb. Ich hoffe, ihr seid inspiriert und es fallen euch Sachen ein, die ihr damit machen könnt. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Gibt es Fragen? Oh, halt, Moment. Gucken. Kannst du dich bitte noch mal kurz zeigen? Ah, ja.
Also, wie wir schon gesehen haben, ist das nicht so ganz einfach, dass das Sprachmodell immer das Richtige liefert. Und das wäre auch genau meine Frage. Wie stellt man denn das sicher? Weil ich experimentiere selber damit. Ich habe auch so ein RAG-Proxy auch selber schon gebaut. Aber teilweise liefert halt das Sprachmodell trotzdem eine andere Ausgabe als das, was ich anhand der Daten, die ich reinstecke, erwarten würde. Und da wäre die Frage, was man da tun kann.
Also es gibt, ja, ich kenne das Problem, das ist grifflich. Also es gibt zum einen gibt es das Problem, dass manche Sprachmodelle zu blöd sind, den Kontext zu lesen. Ja, die ignorieren das. Man muss dann ein paar verschiedene Modelle nehmen und schauen, ob es besser wird. Das ist die eine Methode. Die andere Methode ist noch, dass man sich fragt, welche Optionen habe ich, den Kontext unterzubringen? Also ich habe jetzt hier in den Beispielen habe ich den Kontext, den ich ja gefunden habe über die Suche, in den Systemprompt getan. Es gibt aber noch zwei andere Orte, wo ich ihn hin tun kann. Der zweite Ort wäre in den aktuellen Prompt und der dritte Ort ist in einem virtuellen Frage-Antwort-Dialog, den ich in den Dialog einflechte. Ja, ich kann ja zu dem Textfragment eine Frage berechnen, wo ich mir sage, also im Vorfeld. Mir sage, diese Frage wäre etwas, wo das Textfragment eine Antwort drauf liefert. Und dann schaut das LLM in die Historie und sieht, ah, das habe ich ja gewusst. Ja. Es glaubt also, es hat das selber gewusst und benutzt es dann. Aber das funktioniert auch nicht immer. Interessanterweise geht kein Vortrag, den ich jemals gehört habe, in diese Tiefe runter und sagt, wir haben ein Verfahren, das wirklich gut funktioniert. Also ist die Antwort darauf, ich weiß es nicht. Wir müssen rumexperimentieren.
Okay, danke.
Gibt es weitere Fragen? Sehe ich jetzt nicht. Dann hab. Ah, du? Yes.
Mich würde interessieren, wie das funktioniert mit dieser Bildanalyse bezüglich des mathematischen Problems. Das ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit, ich kann eine Katze detektieren oder einen Hund unterscheiden, also das klassische Machine Learning. Ist da in dem Modell jetzt irgendwie eine OCR versteckt eingebaut oder können Sie dazu irgendwas sagen?
Also ich würde jetzt nicht über versteckt eingebaut. Die Hersteller der Modelle sind wissen ja gezielt, dass man bestimmte Probleme lösen will. Ne? Und gehen dann auch bei der Erkennung darauf, dass man Dinge in der Arbeitswelt erkennt. Ich gehe davon aus, dass die auch angelernt werden mit ganz vielen Screenshots. Ja, dass man sagt, also so ein Supportball. Ja, ich schicke da so ein Screenshot hin, ne, und irgend so ein Support-LLM soll mir sagen, warum ich die Druckerkonfiguration falsch gemacht habe. Und ich glaube, dass die Hersteller ganz gezielt auf so Alltagssachen gehen und Texterkennung, also nicht nur OCR, sondern so das, was anwendungsorientiert dann auch Nutzen bringt. Und wir sind ganz weit weg von den Katzen- und Hundenerkennungssachen. Ja, also ich glaube, dass jetzt ganz viele LLMs darauf trainiert werden, Bildschirmarbeit komplett zu automatisieren. Deswegen wollte Microsoft ja auch in irgendwie, die wollten doch alle 5 Sekunden einen Screenshot machen. Ja, das geht genau in diese Richtung, dass man sagt, wir wollen das auswerten, was der Nutzer macht, denn das ist eine mögliche Antwort auf dem, was man da sieht, und dann muss man ein LLM damit anlernen. Und dass ein LLM solche Formelgeschichten lesen kann, hängt auch daran, dass die Leute, die LLMs trainieren, schon seit langem auf der Suche sind nach mehr Datenquellen. Also beispielsweise liegt das wissenschaftliche Dokument nicht mehr in Tech vor, sondern als PDF, ja, mit reinkopierten Bildern oder so, dann ist das meine einzige Datenquelle, um ein LLM zu trainieren. Dann muss ich es so parsen, dass ich quasi das Tech rekonstruiere, weil ein LLM spricht intern in der Drucksprache tatsächlich Tech bei wissenschaftlichen Dokumenten. Also, ja, nicht nur OCR, sondern viel tiefer.
Letzte Möglichkeit für eine Frage aus dem Publikum.
Ja?
Hier unten.
Bezieht sich jetzt direkt auf Ihre letzte Antwort, wenn es intern Tech spricht, wie weit ist Notenerkennung damit dann möglich?
Noten?
Mhm.
Also jetzt Musiknoten?
Ja, Musiknoten.
Da weiß ich nichts von. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sich damit Leute Gedanken machen. Also würde mich nicht wundern, aber davon weiß ich nichts. Ja.
Dann vielen Dank.
Ich hoffe nicht, dass ich den Punkt verursacht habe, aber ich glaube es eigentlich nicht. Das ist ja. Das hier, ja, also. Ich hoffe nicht. Also es ist ja eine Profitechnik, die ich hier habe, die normalerweise viele Leute nehmen in so einem Umfeld. Ja,
oh, das.
Ja. Ja.